Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Das Volkswagen-Diesel-Pkw verkaufte, die nicht dem entsprachen, was vertraglich vereinbart worden war, hat schon ordentlich am Image des Autobauers gekratzt. Dass er sich in Deutschland nicht mal um Schadensbegrenzung bemühte, noch mehr. Immerhin, Rechtsempfinden deckt sich mit der Rechtsprechung. Zum Image-Schaden kommt jetzt auch noch ein finanzieller hinzu. Mehr zum BGH-Urteil in dieser Sache, in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf die Deutsche Bahn sowie die deutsche Reisewirtschaft schauen, jeweils unter dem Gesichtspunkt sicher reisen in Corona-Zeiten. Und durch die Sendung begleitet Sie Günther Hetzke. Zum Start schauen wir auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute mit Samir Ibrahim, den ich hiermit herzlich begrüße. Herr Ibrahim, wir werden über das Urteil des Bundesgerichtshofs zu VW gleich noch berichten. Vorweg, wie fällt das Urteil der Anleger aus?
Ja, durchaus positiv. Man hatte ja darauf gehofft und damit gerechnet, dass es ein Urteil geben wird, das eben die Vorinstanz nicht aushebelt. Und insofern ist man hier auch nicht großartig überrascht. Die VW-Aktie dennoch ein 0,5% im Minus.
Leichte Minus, also die Autowerte stehen ja überhaupt nicht durch die Bank, aber so weitgehend nicht gut da. Warum eigentlich nicht? Was ist da entscheidend, dass die oft im Minus sind?
Ja, weil das eine der Branchen ist, bei der die Probleme im Moment noch anhalten. Die Produktion, die wird zwar wieder hochgefahren, aber auf den Absatzmärkten, zum Beispiel in den USA, da tobt das Virus ja weiter. Entsprechend also auch gerade die großen Exporteure dorthin, BMW zum Beispiel, ebenfalls im Minus. Daimler allerdings nur ganz leicht dafür im Plus.
Und spiegelt die Lage bei diesen Autowerten die Lage auf dem Gesamtmarkt wieder? Deckt sich die Entwicklung?
Nein, der DAX ist recht gut in die Woche gestartet. Aktuell verbucht er hier ein Plus von 2%, steht damit bei 11.294 Punkten. Das ist nicht zuletzt auch einer einzelnen Aktie zu verdanken, in diesem Fall der des Chemiekonzerns Bayer. Hier gab es heute Vormittag schon ein großes Plus von 8%. Der Grund relativ simpel, eine Einigung mit einem Großteil der Glyphosat-Kläger. Und darauf hatte man am Aktienmarkt sehnlichst gewartet. Dazu kam der sogenannte IFO-Geschäftsklimaindex, der ist etwas besser ausgefallen als gedacht. Der Optimismus in den deutschen Chefetagen, der nimmt wieder zu und ist sogar größer als von den Volksboten im Vorfeld erwartet. Ich habe vorhin deshalb mit Joachim Schallmeier von der Deka gesprochen und ihn gefragt, wie es seiner Meinung nach zu diesem vergleichsweise klaren Optimismus kommt.
Naja, die gute Laune hängt mit dem starken Rückgang im Vorfeld zusammen, denn man darf da jetzt nicht in Jubelschreie ausbrechen, nur weil wir eine deutliche Erholung im IFO-Index gesehen haben. Man muss das Gesamtniveau betrachten und das Gesamtniveau ist natürlich auf extrem niedrigem Niveau. Das heißt, wir erholen uns hier von extremst niedrigsten Werten und das Ganze drückt eben damit nur einen vorsichtigen und ersten zaghaften Optimismus aus. Mehr ist das nicht.
Was bedeutet das für die Lage am Arbeitsmarkt? Auch dort haben wir ja horrende Zahlen gesehen. Gibt es denn da eventuell ein Hoffnungszeichen, wenn die Unternehmen der Meinung sind, dass ihre Zukunft besser ausschaut als gedacht?
Naja, die Lageeinschätzung der Industrie, die hat sich nicht verbessert. Das ist wirklich nur die Erwartungskomponente. Und solange sich diese Erwartungen dann nicht auch in tatsächlichen Auftragseingängen und wirklich wieder mehr Arbeit niederschlagen, wird die Lage am Arbeitsmarkt sicherlich weiterhin eher angespannt bleiben. Und das ist natürlich ganz kritisch. Eine Situation, die wir hier in Europa zwar noch gut meistern können durch die Kurzarbeiter-Thematik, aber sicherlich in anderen Ländern schon, gerade in den USA, das deutlich schwerer wiegt.
Die Bundesregierung will ja auch mit Konjunkturpaketen vor allem der Exportwirtschaft natürlich helfen, weil die Kundschaft Deutschlands ja ein wenig darbt. Wie schaut das da aus? Wie dringend werden solche Hilfen jetzt benötigt?
Ja, im Moment findet da ja ein gewisser Wettlauf tatsächlich statt. Wir müssen mal abwarten, wann das Ganze dann auch wirkt. Also wir haben ja zum einen die Sofortmaßnahmen. Das ist sehr gut, weil die sofort auch die Arbeitnehmer unterstützen. Die Konjunkturpakete, die jetzt geschnürt werden, die werden in der Wirkung sehr viel später zeitlich dann auch schlagend werden. Und von daher bleibt eine gewisse Durststrecke in den nächsten Monaten dem der Unternehmenssektor noch erhalten.
Vielleicht können wir noch kurz auf die einzelnen Branchen schauen. Da gibt es ja so ein paar interessante Punkte. Die Bauwirtschaft beispielsweise, bisher der große Motor, klagt, dass die Deutschen weniger bauen, auch die Unternehmen momentan in den Bau weniger investieren. Interessant ist dabei, dass der Handel größere Hoffnungen hegt. Da hieß es ja bisher, die Auflagen würden den Deutschen den Spaß am Shoppen vermiesen. Welche Branche könnte denn Ihrer Meinung nach am ehesten jetzt durch die Krise kommen?
Ja, also wenn wir uns den IFO anschauen, dann ist er heute beflügelt durch den Einzelhandel. Aber das gilt wie für den Gesamtindex. Da war natürlich einfach auch zuvor das Niveau extremst niedrig. Vergleichbar gut durch die Branche kommen einzelne Dienstleister, vor allen Dingen auch aus dem Technologiebereich. Schwerer wird es sicherlich für die Industrieunternehmen. Die können dann zwar irgendwann wieder produzieren, doch da ist die Frage, ob auch die Nachfrage dann eben Schritt hält, und die ersten Beispiele gerade auch aus dem Automobilbereich zeigen, dass selbst wenn dann Produktion wieder möglich ist, es einfach an der Nachfrage hapert. Das heißt, das Ganze wird einfach ein Prozess werden, der sich über die nächsten Monate hinweg dann erst nach und nach einspielen muss.
Soweit Joachim Schallmeier von der DEKA zur Lage der Konjunktur in Deutschland aus Anlass des neuen IFO-Index für Mai. Angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt, was Herr Ibrahim tat und tut sich da beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Ja, bei den Staatsanleihen, die Umlaufrendite für deutsche Anleihen jetzt bei -0,47%. Das ist etwas weniger negativ als noch am Freitag. Und der Goldpreis aktuell bei $1,729 je Feinunze, hat also auch etwas nachgegeben.
Und reagiert der Euro auf die Konjunkturnachrichten aus Deutschland?
Nein, kaum verändert. Im Moment immer noch bei $1,0904.
Kommen wir nochmal zurück zum Handel mit Aktien. Die Bundesregierung und die Lufthansa haben sich grundsätzlich auf ein Rettungspaket geeinigt, meldet zumindest dpa. Das war ja bislang noch alles unter Vorbehalt. Kommt das gut an bei den Anlegern?
Ja, kann man so sagen. Es gab ja noch Unsicherheiten am Freitag voriger Woche. Da gab der Kurs auch noch nach, jetzt aber ein Plus von gut 5%. In der Tat noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber man geht an der Börse auch eher nicht davon aus, dass es hier noch Widerstand gibt.
Und heute gab es ja ein Börsendebüt, gelungen?
Ja, kann man so sagen. Der Nürnberger Datenbankanbieter Exasol hat es gewagt. Das Angebot des Unternehmens, das passt in die allgemeine Zahl. Die Aktie ist mit einem Plus von gut 8% gestartet.
Samir Ibrahim über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und nun zum Urteil des Bundesgerichtshofs im Rechtsstreit um Schadenersatz im VW-Dieselskandal und dem Betrug Gigi Deppe berichtet.
VW hatte offenbar schon mit diesem Urteil gerechnet und sich vorab eine Reaktion überlegt. Die Anwältin von VW, Martina van Weingarten, machte deshalb direkt nach dem Urteil klar, dass das Unternehmen jetzt auf alle noch rund 60.000 Kläger zugehen würde, um die Gerichtsverfahren schnellstmöglich zu beenden.
Im Konkreten heißt das, dass den Klägern Einmalzahlungen angeboten werden. Diese Einmalzahlungen haben den Vorteil, dass die Kläger schnell und einfach an Geld kommen.
Der Kläger Herbert Gilbert, ein Rentner aus Rheinland-Pfalz, hat auch im Blick, dass seine Gerichtsentscheidung heute für viele andere eine Bedeutung hat.
Es ist ein toller Tag, es ist ein tolles Urteil, es ist ein Urteil, mit dem ich auch gerechnet habe, was nicht nur mir hilft, sondern was auch vielen Tausenden von Klägern, die noch in der Warteschleife stecken, hilft, ihre Klageverfahren zügig zu beenden.
Er hatte 2014 einen gebrauchten VW Charan für gut 31.000 Euro gekauft. Davon bekommt er jetzt etwa 25.000 Euro zurück. Die komplette Summe kann er aber nicht verlangen, weil er sich die bereits gefahrenen Kilometer anrechnen lassen muss. Zum großen Teil hat er jedoch vom obersten deutschen Zivilgericht Recht bekommen. Die Richterinnen und Richter des 6. Senats sagen ganz klar, das, was VW da gemacht hat, war eine grundlegende strategische Entscheidung, mit der Gewinn gesteigert werden sollte, und zwar durch bewusste Täuschung. Das war eindeutig sittenwidrig und bedeutet nach dem bürgerlichen Gesetzbuch Schadensersatz. Der Vorsitzende Richter Stefan Seiters erklärte, warum der Vertragsschluss an sich schon für den Kunden mit dieser Abschalteinrichtung ein Schaden war.
Damit ging einerseits eine erhöhte Belastung der Umwelt mit Stickoxiden und andererseits die Gefahr einher, dass bei einer Aufdeckung dieses Sachverhaltes eine Betriebsbeschränkung oder Untersagung erfolgen konnte.
Die Richter gehen auch davon aus, dass die Führungsetage bei VW verantwortlich ist. Der Leiter der Entwicklungsabteilung habe sicher gewusst, was läuft. Und was den Vorstand angeht, so hätte VW genauer belegen müssen, dass der nicht eingeweiht war. Aber ganz habe der Kläger nicht gewinnen können. Er müsse sich das anrechnen lassen, was er bislang von dem Auto gehabt hat. Bei der Berechnung waren die Bundesrichter mit dem einverstanden, was die Vorinstanz festgelegt hatte. Eine recht schlichte Rechnung, die auch für alle anderen VW-Kunden jetzt wichtig wird. Es wird die Kilometerzahl, die grundsätzlich mit dem jeweiligen Auto möglich ist, durch den Kaufpreis geteilt. Und was dabei herauskommt, das wird mit den bereits gefahrenen Kilometern mal genommen.
Gigi Deppe über VW und das BGH-Urteil um Schadenersatz. Gefühlt prasseln derzeit von allen Seiten Nachrichten zum Tourismus ein, wer wieder was anbietet, ab wann wohin gereist werden darf. Das ist viel im Schwange, verständlicherweise, denn diese Branche ist für viele Regionen ein wichtiger Wirtschaftsbereich. Wie aber steht es um die Sicherheit beim Reisen in Zeiten der Corona-Pandemie? Dazu haben sich heute der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft und der Deutsche Reiseverband geäußert. Claudia van Laak hat für uns zugehört.
Die Luftverkehrs- und Reisewirtschaft wirbt um Vertrauen. Ein am Vormittag vorgestelltes, umfassendes Paket von Maßnahmen soll dazu führen, dass Reisende sich wieder sicher fühlen und Geld für Flug- und Urlaubsreisen ausgeben. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft, Matthias von Randow, sagte, die Flugzeugkabine sei der gesundheitlich sicherste Ort. Es gäbe keinen Beleg dafür, dass sich bislang jemand im Flugzeug mit dem Coronavirus infiziert hätte.
Wir haben an Bord unserer Flugzeuge Klimaanlagen, wie sie auch in Operationssälen von Krankenhäusern eingesetzt sind. Damit werden Viren und Bakterien und natürlich auch andere Stoffe aus der Luft herausgefiltert und die Klimatisierung erfolgt horizontal. Der Virologe Pekulé hat das dieser Tage mal einen faktischen Sicherheitsvorhang genannt, der zwischen den einzelnen Passagieren besteht.
Die Airlines fahren ihr Angebot schrittweise wieder hoch. Ein Drittel des bisherigen Netzes werde ab Juni wieder angeboten, so von Randow. An den Flughäfen gelten verschärfte Hygieneregeln. Beim Check-in müssen Passagiere schriftlich bestätigen, gesund zu sein. Sie sollen möglichst zu Fuß das Flugzeug betreten. Nur vorher zugewiesene Sitzplätze dürfen genutzt werden, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. An Bord gilt eine Maskenpflicht. All das wird dazu führen, dass Fliegen unbequemer wird und zeitaufwendiger. Die Luftverkehrswirtschaft rechnet in den nächsten Wochen mit Sonderangeboten. Längerfristig dürften die Preise steigen. Die Deutschen werden voraussichtlich ihren Sommerurlaub in ihrem eigenen Land verbringen. Auch hier sind Unsicherheit und fehlendes Vertrauen in das Gesundheitssystem anderer Urlaubsländer ausschlaggebend. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Reiseverbandes, Dirk Inger, wirbt trotzdem um Urlaub in Italien, Spanien, Griechenland oder der Türkei.
Wir werden unverstellte Sicht haben auf Sehenswürdigkeiten. Es wird nicht überfüllt sein. Wir werden am Tisch das Essen serviert bekommen. Wir werden in den Hotels hoch willkommen sein und die Strände sind auch nicht überfüllt. Es spricht also manches dafür, dass das ein besonders schöner Urlaub in diesem Sommer werden kann.
Der Deutsche Reiseverband vertritt 11.000 Reisebüros und 2.300 mittelständische Reiseveranstalter. Sie alle fühlen sich von der Politik alleingelassen. Die Corona-Soforthilfen reichten nicht aus, so Hauptgeschäftsführer Inger. Die Lage sei hochdramatisch.
Alle Buchungen, die es seit vergangenen Herbst gegeben haben, werden storniert. Das führt zu einer dramatischen Lage in den Unternehmen. Wir haben dem Bundeswirtschaftsministerium detaillierte Berechnungen und Zahlen vorgelegt, wie zu helfen wäre. Wir brauchen Zuschüsse, Beihilfen, die nicht rückzahlbar sind. Und Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Bundesfinanzminister Scholz müssen das jetzt dringend entscheiden. Eile tut Not.
Sollte es nicht zu schnellen Hilfen für Reisebüros und Veranstalter kommen, rechnet der Verband mit einer Pleitewelle. Eine Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen hat ergeben, 2/3 gehen davon aus, über kurz oder lang Insolvenz anmelden zu müssen.
Die Sicherheit beim Reisen in Corona-Zeiten, Claudia van Laak berichtete. Um die Sicherheit beim Reisen ging es heute auch bei der Deutschen Bahn, die über ihr Zugangebot informierte. Wie soll es hier weitergehen? Nicht zuletzt auch mit Blick auf die derzeit ja deutlich rückläufige Zahl an Fahrgästen. Und auch hier spielt übrigens die Klimaanlage eine wichtige Rolle. Einzelheiten dazu von Dieter Nürnberger. Schritt für Schritt zurück zur Normalität. Die Bahn fährt ihr Angebot wieder hoch und am Pfingsten soll es bereits wieder doppelt so viele Sitzplätze auf nachgefragten ICE-Strecken innerhalb Deutschlands geben. Während der größten Einschränkungen gab es immer noch ein Grundangebot von rund 75% der Verbindungen, obwohl die Nachfrage seitens der Fahrgäste generell um 80-90% eingebrochen war. Die Züge waren aber deutlich kürzer. Dadurch könne nun auch der Betrieb wieder schneller hochgefahren werden. Ebenfalls ab Juni sollen auch wieder Deutschlands Nachbarländer per Schiene erreichbar sein, so Berthold Huber vom Vorstand Personenverkehr des bundeseigenen Konzerns. Vor allem wieder längere Züge und somit mehr Kapazität sollen ermöglichen, dass die Abstandsregeln besser gehandhabt werden können. Denn derzeit erreicht die Auslastung der Züge noch nicht den Normalwert. Der Fahrgast soll anhand der Auslastungsanzeige in der Bahn-Navigator-App von dieser Woche an deutlich besser erkennen können, wie ausgelastet ein Zug ist. Gibt es bereits eine Auslastung von 50%, dann wird dies angezeigt und auch der elektronische Buchungsprozess gestoppt. Es werde aber auch weiterhin möglich sein, spontan zum Bahnhof zu fahren und zuzusteigen, auch wenn der Zug mehr als zur Hälfte ausgelastet ist. Das Management empfiehlt das Tragen von Masken, die es auch in den Fernzügen zu kaufen geben soll. Die Vorgabe, jeweils einen Platz zwischen den Kunden freizuhalten, wird es nicht geben. Somit könnten auch Familien zusammensitzen, so die Bahn. Zudem, das Risiko, sich durch die Klima- oder Belüftungsanlagen anzustecken, schätzt die Bahn als sehr gering ein. Vorstand Berthold Huber.
Es ist überhaupt kein einziger Fall bekannt, dass über eine Klimaanlage irgendetwas passiert wäre. Ganz im Gegenteil, wichtig ist, dass wir in unseren Zügen über die Klimaanlagen zu einem intensiven Luftaustausch kommen, also viel Frischluft zuführen, also alte Luft sozusagen aus dem Zug raustragen, Frischluft zuführen, sodass die Aerosole nicht lange in der Luft stehen können. Deswegen ist das Ansteckungsrisiko im Zug eher gering.
Ansonsten legt die Bahn künftig mehr Augenmerk auf Hygiene und Reinigung in den Zügen. Die Reinigungstrupps werden somit aufgestockt. In einer ersten Reaktion geht Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband ProBahn davon aus, dass das Bündel an Maßnahmen ausreichend sei.
Ich bin auch ein paar Mal unterwegs gewesen und muss sagen, dass im Großen und Ganzen sich auch die Passagiere vernünftig verhalten haben, dass seitens des Zugpersonals immer empfohlen wurde, sich an den Fensterplatz zu setzen, um dann auch genügend Distanz bei der Fahrkartenkontrolle zu haben. Ich habe auch immer wieder erlebt im Nahverkehr, dass Reisende, die ihre Maske abgenommen haben, angesprochen wurden vom Zugpersonal. Also das ist schon alles gut.
Karl-Peter Naumann sagt aber auch, dass funktionierende Bordtoiletten mit Seife und Wasser gewährleistet sein müssten. Mehr Hygiene, bessere Informationsleistungen über die Auslastung der Züge und die Empfehlung, eine Maske zu tragen. So will die Bahn zur Normalität zurück.
Dieter Nürnberger zur Bahn, die ihr Zugangebot aufstockt. In Cafés und Restaurants in Niedersachsen durften ab dem 11. Mai bereits wieder Gäste bedient werden, früher als in vielen anderen Bundesländern. Das ging nicht immer gut, wie aktuell das Beispiel eines Restaurants in Leer zeigt, in dem es jetzt mehr als ein Dutzend Infizierter gibt. Aber von Einzelfällen abgesehen, wie finden das insgesamt Betreiber oder Wirte? Ein Zwischenstand von unserem Niedersachsen-Korrespondenten Alexander Budde.
Frischer Burgdorfer Stangenspargel mit allem, was dazugehört. Ich selber bevorzuge also reinen Landschinken.
Tanja Machlett führt das Restaurant Alte Hahnenburg in Kirchrode, einem Stadtteil von Hannover. Während die treuen Stammgäste an den wenigen besetzten Tischen die Tageskarte studieren, wagt die Inhaberin eine vorläufige Bilanz.
Also die, die sich raustrauen, die sind super positiv und dankbar, dass sie wieder essen gehen können. Aber das ist so grundsätzlich immer noch sehr verhalten. Wenn ich Glück habe, habe ich 3-4 Reservierungen am Abend. Dieser große Run oder das, worauf alle eigentlich oft gehofft haben, das ist halt komplett weggeblieben.
Restaurant, Wintergarten, Gartenterrasse. Hier ist Platz genug, um Tische auseinanderzurücken. Das Personal trägt Mund- und Nasenschutz.
Ich denke, es ist ein Riesenfehler, da jetzt gegen diese Auflagen zu verstoßen. So verrückt wird keiner sein. Aber wenn ich so einen kleineren Laden hätte und ich müsste dann anfangen zu sortieren oder meine Gäste zu gängeln, das fände ich auch unglaublich unangenehm.
Wie groß die Gefahr einer zweiten Infektionswelle ist, führt der Corona-Ausbruch in einem Restaurant im Landkreis Leer drastisch vor Augen. Nach einer privaten Feier wurden dort bis zur Stunde 18 Menschen positiv auf das Virus getestet. Für mehr als 100 Personen ordneten die Behörden häusliche Quarantäne an. Der Landkreis geht dem Verdacht nach, dass bei der Wiedereröffnungsfeier nach einjähriger Betriebspause weder die Abstandsregelung noch die Maskenpflicht eingehalten wurde. Der Wirt bestreitet die Vorwürfe. Bestürzt ist Rainer Balke. Der Geschäftsführer des Branchenverbands DEHOGA im Lande fordert lückenlose Aufklärung. Die DEHOGA steht hinter den Hygienevorschriften, die den vergleichbar frühen Neustart erst möglich machten. Insbesondere wegen der reglementierten Mindestabstände zwischen den Tischen zweifeln viele Wirte jedoch am wirtschaftlichen Sinn ihrer Arbeit, mahnt Balke. Laut Umfragen hat jeder dritte Gastwirt seinen Betrieb noch nicht wieder geöffnet.
Man rechnet durch, was an Kosten entstehen, wenn man das Personal aus der Kurzarbeit zurückholt, wenn man seinen Wareneinsatz wieder hochfährt. Und wenn am Ende dann bei der Möglichkeit, Speisen und Getränke zu verkaufen, nichts übrig bleibt, sagen natürlich gute Kaufleute, dann lasse ich das Geschäft erstmal zu, bis es besser wird insgesamt.
Die bereits geöffneten Gaststätten rechnen damit, im Mai allenfalls noch ein Viertel des normalen Umsatzes zu erzielen. Die Absenkung der Mehrwertsteuer für Speisen auf 7% sei hilfreich, betont Balke, aber
Politik muss sich immer vor Augen führen, das wirkt erst dann, wenn die Umsätze im Speisenbereich ihr Normalniveau erreicht haben und wenn wir davon ausgehen, dass die Wiedergesundung der Wirtschaft, das Zurückkehren zu normalen Umständen wahrscheinlich mindestens 12 Monate dauern wird, dann wird es ganz, ganz schwierig, die beabsichtigte Entlastung, Entschuldung des Gastgewerbes über die ja auf 12 Monate beschränkte Mehrwertsteuerreduzierung erreichen zu können.
Will sagen, der Ruf nach einer dauerhaften Absenkung der Steuer ist ebenso dringlich wie der nach einem staatlichen Rettungsfonds. Die DEHOGA sieht wegen der akuten Liquiditätsprobleme und der drohenden Überschuldung jeden dritten Betrieb von der Insolvenz bedroht.
Ein Stimmungsbericht über geöffnete Cafés oder Restaurants in Niedersachsen von unserem Landeskorrespondenten Alexander Budde aus Hannover. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Kommentiert werden vor allem die geplanten Programme zur Wiederankurbelung der Wirtschaft auf europäischer wie auf nationaler Ebene.
Um Pfingsten herum solle das Konjunkturpaket der Bundesregierung stehen, notiert der Tagesspiegel aus Berlin. Das Ziel ist klar, ein Programm, das nicht die lautesten Lobbygruppen bedient, sondern das Konsumenten und Unternehmen gleichermaßen Schwung gibt und auch Zuversicht vermittelt. Jede Menge Wunschzettel sind im Berliner Regierungsviertel abgeworfen worden, weil das Geld vom Himmel zu fallen scheint. Deshalb muss die Politik bald liefern. Keine neue Abwrackprämie, sondern ein Gesamtkonzept. Nach Einschätzung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sind jetzt besonnene Ökonomen gefragt, die mit guten Argumenten der Vorstellung widerstehen, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ließen sich kurieren, indem einfach immer mehr Geld ausgegeben wird. So mancher scheint die Vorstellung zu hegen, wachsende Staatsverschuldung sei kein Problem, weil sie sich über Wirtschaftswachstum selbst finanziere und die Refinanzierung ausstehender Anleihen im Zweifel von der Zentralbank gesichert werde. Fast jede Rezession kostet jedoch nicht nur vorübergehend Wachstum, sondern beschädigt auch den langfristigen Wachstumstrend. Für völlig unzureichend hält die Süddeutsche Zeitung den Gegenvorschlag von Österreich, Dänemark, Schweden und den Niederlanden zum deutsch-französischen Plan für einen EU-Hilfsfonds. Er gibt auf keine der drängenden Fragen eine Antwort. Kurz und die Seinen haben nicht verstanden, dass Macron und Merkel durchaus im Eigeninteresse handeln. Die Botschaft des Quartetts, das sich selbst sparsam nennt, ist deshalb auch falsch in der Sache. Österreicher, Niederländer, Dänen und Schweden profitieren nämlich überdurchschnittlich vom Binnenmarkt und als Exporteure von der gebündelten Wirtschaftsmacht der EU. Zu einem wirtschaftlich ausgeglichenen und solidarischeren Europa werde keiner der beiden Vorschläge beitragen, befürchtet die Frankfurter Rundschau. Angela Merkel weicht mit dem deutsch-französischen Plan zwar ein Stück von einer Haltung ab, die sich gemeinsamen EU-Schulden immer verweigert hat. Aber sie tut das nicht, um mehr Konvergenz durch einen dauerhaften Ausgleich zwischen reichen und ärmeren Staaten zu erreichen. Sie tut es, um das alte, krisenanfällige System so weit wie möglich in die Zukunft zu retten.
Und mit dieser Einschätzung endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Claudia Hennen begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag aus Kiel über eine geplante Ufersanierung und Weltkriegsmunition, die dabei stört. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.